Das war das kurze Intro, denn heute ist Dienstag und Dienstag heißt kurz mal ein Quickie machen. Mit Mike, da ist er. Guten Tag.
Schönen guten Tag, lieber Carsten. Wir haben was zu besprechen. Es gab letzte Nacht ein außerordentliches Footballspiel.
Ein extrem außerordentliches Footballspiel. Monday Night, das erste Monday Night Spiel stand an. Ich bin also der Raiders zu Hause und da muss ich sagen, geiles Stadion, guter Tipp von mir, schlechter Tipp von Mike. So viel gleich mal vorweg, denn ich zitiere Mike Stieflagen und das kann man nach dem letzten Spiel der Saints, also gegen Brady damals, damals auch geil, es ist eine Woche her und ich rede schon von damals, vor langer, langer Zeit. Es war einmal. Kann man eigentlich diesen Satz von Mike so stehen lassen? Dafür fahre ich jetzt auch nicht den Bus aus der Garage und drehe den Zündschlüssel um und fahre los, sondern da muss ich Mike recht geben. Also das werden die Saints schon machen. Mit dieser Einstellung habe ich gestern Nacht auch auf der Couch gesessen. Also eigentlich heute Morgen. Ich habe mir tatsächlich einen Wecker gestellt. Und Freunde, die Raiders haben gewonnen. Yippie, Schweinebacke.
Naja, wir haben gestern oder ja, bei der letzten Podcast-Folge noch über unser Tippspiel gesprochen. Da habe ich 12-11 geführt. Und da hast du am Ende noch gesagt, ja, als ob die Raiders das schaffen, ist mir egal, verliere ich halt. Von wegen. Die Raiders haben es dir gezeigt, haben es mir gezeigt. Die haben einfach mal das neue Stadion schön gerecht eingeweiht, haben Breeze und die Saints schön vermöbelt. Das war wirklich ein starkes Spiel der Raiders, haben völlig verdient gewonnen. Wir müssen auch ein bisschen in die Analyse gehen, denn 34-24 war das Endergebnis und es hagelt negative Schlagzeilen gegen Drew Breeze.
Definitiv, denn machen wir erstmal, also Ehre wem Ehre gebührt. Fullback, das ist die neue In-Position. Also, Jakob Johnson mit dem ersten Offensiv-Touchdown eines Deutschen in der NFL. So, Fullback spielt er. Normalerweise die klassischen Warzenschweine, die eigentlich nur vorblocken, groß irgendwie sind, kräftig, dicken Pushy haben und einfach mal die Gaps wirklich komplett wie so eine Schneeraupe, weißt du, so alles aus dem Weg schieben. Der erste Touchdown eines Las Vegas Raiders Spieler im sogenannten Todesstern war der Fullback der Raiders. Geiler kann man das eigentlich nicht machen und das beschreibt aber auch tatsächlich die Raiders Offense am Anfang. Also das lief nicht rund, um es vorsichtig zu formulieren. Das war nicht schön. Also die Saints haben losgelegt, wie man es von den Saints kennt. Die haben geführt. Und die Raiders sahen tatsächlich, ich habe da gesessen und habe gedacht, Alter, Mike wird nicht jetzt wirklich diese Woche auch gewinnen. Das kann nicht angehen. So saß ich da, habe mein Käffchen gehabt, habe mir gedacht, hätte auch im Bett bleiben können, drauf geschissen, das funktioniert doch nicht. Das sah am Anfang echt nicht rund aus, um es auf den Punkt zu bringen.
Und, absolut, ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, jetzt gehst du mal mit dem Hund. Dann bin ich kurz einmal mit dem Hund runter, es war Werbung in Amerika, habe gedacht, so, jetzt gehst du mal pullern, komm zurück. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da Coach wäre, ich würde sagen, so, komm mal ran hier. Also du sprichst von meiner Frau, dafür gibt's gleich mal die erste Schelle. Die zweite Schelle, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, guck mal, da sitzt ein ehemaliger Erstrunden-Pick, der wurde höher gepickt als du, der sitzt da auf der Bank. Wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, mein Junge, dann hast du ein Problem. Und plötzlich konnte K. Football spielen, das hat mich sehr verwundert.
Es hat plötzlich funktioniert. Einmal kurz den Namen nachreichen vom Fullback. Jalen Richard war es mit dem ersten Touchdown. Erstmal diese Büchse, so nenne ich es jetzt einfach mal, die Raiders dahin gebaut haben in Las Vegas, die sieht schon echt geil aus, ehrlich gesagt. Und vielleicht hat das so ein bisschen auch die Saints beeinflusst. Also am Anfang haben sie gut losgelegt, gebe ich dir auch recht. Aber dann, sobald die Raiders im zweiten Viertel kamen, ist gefühlt die eigentlich ganz gute Defensive der Saints komplett zusammengebrochen. Also sie haben K. nicht mehr stoppen können. Der hat im Endeffekt dann 3 Touchdowns erworfen, ein Rating von 120,7. Vor allem Titan Darren Waller hat stark profitiert mit 103 Yards und einem Touchdown, den er gefangen hat.
Wer hat ihn in seinem Fantasy-Team? Hier.
Ich habe übrigens diese Woche auch gewonnen, ganz knapp. Aber auch nur, weil mein Gegenüber eigentlich hätte gewinnen können, wenn Emmanuel Sanders, keine Ahnung, 5 Punkte gemacht hätte, hat aber nur 2 Punkte gemacht und das ist für mich der nächste Kritikpunkt. Mein Gott, hat man gemerkt, dass Michael Thomas fehlt. Wer hätte das gedacht, weil, ja, er ist einer der besten Receiver, wenn nicht sogar der beste Receiver der Liga, aber da läuft noch Emmanuel Sanders rum, der könnte ja auch mal einen Ball fangen. Alvin Kamara wurde oder war in diesem Spiel nicht nur Running Back, sondern auch Receiver, hat die meisten Yards gefangen mit 95 Stück. Und trotzdem irgendwie hat was gefehlt. Also diese typischen Slants, die Breeze gerne auf Thomas spielt, haben nicht mehr so funktioniert. Emmanuel Sanders nur einen einzigen Catch. Ja, den für 18 Yards. Aber das war's dann auch. Das war echt krass, wie der gefehlt hat.
Ja, und vor allem, was, also wie gesagt, wir sind losgelegt mit 10-0 für die Saints. Da habe ich schon gedacht, okay, Mike gewinnt das Tippspiel. So. Dreimal schon war Kollege K. am Boden. Und ich muss jetzt mal den Motzkuss machen. Wenn du mit 52,6 Und das ist die Millionen, die vom Geschäftskonto der Raiders auf die Konten der O-Line-Spieler geht. Das ist das meiste in der NFL. Also die geben am meisten für Protection aus. Das macht ja rein theoretisch auch Sinn. Aber habe ich nicht verstanden. Also bis zur Halbzeit war das wie eine Drehtür. Also die wirkten völlig überfordert. Natürlich ist Cam Jordan ein Ausnahmeathlet. Das steht außer Frage. Aber trotzdem, ey, da kommt also ein DB. Ja, das ist die Hälfte von so einem Guard oder Tackle. Und der setzt zum Bullrush an und das funktioniert. Also Bullrush, du nimmst die Hände auf die Brust des O-Liners und schiebst den nach hinten. Wer in Physik aufgepasst hat, also versucht mal mit dem Smart einen Bus zu schieben. Also wenn er im Neutralgang ist, dann funktioniert das. Wenn der allerdings einen Motor laufen hat und den Gang drin hat, dann wird das ziemlich schwierig. So sah das allerdings aus. Da kommt so ein kleiner Smart an und schiebt mal kurz so ein LKW. Habe ich nicht verstanden. Und hat auch gar nicht verstanden. Das hat ihn halt komplett aus dem Rhythmus gebracht. Und so ging das eigentlich wirklich dann bis zur Halbzeit weiter. Er hatte natürlich gerade nach diesem wahrscheinlich ermahnenden Zeigefinger von Coach Gruden lichte Momente. Aber diese lichten Momente wurden immer wieder unterbrochen. Und auf der anderen Seite gehst du als Saints in Führung. Und das, was Mike gerade gesagt hat, das war mehr als offensichtlich. Also du wusstest manchmal nicht, was will denn jetzt Drew Brees? Also er hat da freie alleine Spieler, aber er bringt den Ball da nicht hin.
Alleine die erste Interception, das war ja komplett in die Arme von Nick Morrow von den Raiders. Das habe ich von Brees seit Ewigkeiten, ich war eigentlich gar nicht gesehen. So eine Interception war wirklich der Wahnsinn von Brees. Und die ganzen Amis schreiben auch, das war von der Completion Rate eines der schlechtesten Spiele von Brees. Er hat so viele Fehlentscheidungen getroffen. Er selber hat dann am Ende auch gesagt, naja, mein Gott, ist mir total egal, wie viel Yards ich werfe oder wie die Stats am Ende aussehen. Ich will mein Team zum Sieg führen. Und das habe ich heute nicht geschafft. Und deswegen ist er auch von sich selber enttäuscht. Also da haben die Saints wirklich negativ überrascht und die Raiders dafür positiv. Also wie dann auch Gruden am Ende des Spiels nochmal ausgerastet ist und sein Team gepusht hat, hat mir sehr gefallen. Derek Carr mit 3 Touchdown-Pässen auch nochmal kurz alle, sag ich mal, Mariota-Jünger verstummen lassen, was den möglichen Austausch irgendwann vielleicht angeht. Also das war wirklich eine starke, starke Leistung von Carr. Und ich finde, ein Faktor, willst du kurz was sagen zu Carr?
Also anstelle von Mariota würde ich das Playbook schon mal lernen. Und zwar ganz intensiv lernen. Denn Carr macht elementare Fehler. Wirklich elementare Fehler. Du weißt als Quarterback, alles klar, meine Tackles, also die eigentlich dafür da sind, den Pass-Rush aufzuhalten, sind nicht in der Lage, das zu machen. Sind sie nicht. So, dann muss ich in der Pocket, und das ist zum Beispiel etwas, was Brady großartig macht. Du lässt dich zurückfallen und jetzt ganz klassisch, kennen wir von Weihnachten, du legst die Nuss in die Mitte und von rechts und links kommt eine Zange und es macht Knack. So. Wenn du merkst, dass der Druck kommt, dann sei doch mal schlau. Wo hat rein theoretisch dieser Nussknacker am wenigsten Kraft? Genau, in der Mitte. Nämlich Physik, erst am Ende kommt die Hebelkraft. So, und Brady zum Beispiel erkennt das und steppt wieder nach vorne. Carr steppt in den Rush rein, habe ich nicht verstanden. Und da kriegst du dann gegebenenfalls mal einen Hit und dann ist aus die Maus. Also und dann,
2 Fumbles hat er ja auch produziert. Genau. Man muss aber trotzdem sagen, ja, 2 Fumbles, nichtsdestotrotz elementare Fehler. 3 Touchdown-Bälle, keine Interception, Rating.
Nein, ich meine damit einfach nur, das Verletzungsrisiko, was er eingeht, ist so unnötig. Elementar groß, dass bei dieser Situation, dass du halt in den Rush reinsteppst und sozusagen dem entgegengehst, da ist vorprogrammiert, dass er irgendwann tatsächlich mal zu Boden geht und dann hat er eine Concussion und dann sind 2-3 Wochen Pause. Und das wissen wir, wenn dann dein Backup aufspielt, frag mal die Chargers, dann hast du als Starting Quarterback eine schlaflose Nacht.
Trotzdem würde ich gerne noch einen anderen Faktor reinbringen. Es war nicht nur Brees für mich, der das Spiel mit verloren hat, sondern auch ein ganz, ganz anderes Thema, und zwar Strafen, Penalties. Auch definitiv. In Woche 2 sind die Saints das Team, was die meisten Strafen abbekommen hat. Und das ist dann einfach auch eine Frage von Konzentration und Disziplin. Also 10 Penalties für 129 Yards im Vergleich dazu die Raiders 3 für 13. Das ist einfach, da kannst du nicht mithalten. Wenn du gefühlt in jedem zweiten, dritten Play eine Strafe bekommst, ist es auch schwer, in den Rhythmus zu kommen. Und was bedeutet das im Endeffekt für die Offense der Saints? Insgesamt 23 Minuten 42 Ballbesitz, die Raiders 36 Minuten 18. Also wenn du immer unter Druck bist, irgendwie das nächste First Down zu schaffen oder in der Defense dann eine unnötige Strafe bekommst, dann ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Und da ziehe ich meinen Hut von den Las Vegas Raiders. Die haben einen ordentlichen Einstand gegeben in ihrem ersten Heimspiel und die Saints stehen jetzt 1-1 und ich möchte nur mal ganz kurz Ich mag ja, wie die Medienlandschaft sich in Amerika bei sowas schnell ändert. Letzte Woche hatten wir noch, boah, die Saints sehen krank aus, die werden den Super Bowl gewinnen und Brady ist zu alt und doofe Bucks. Jetzt haben die Saints verloren, stehen 1-1, so wie die Bucks. Die Bucks sind wieder in der Spur und die Amis schreiben, ist Breeze zu alt. Also, Leute, also kleiner Aufruf an die Kollegen da drüben, chillt doch mal ein bisschen.
Du, das ist doch aber hier nicht anders. Also das ist aber beim Fußball nicht anders, das ist bei Formel 1 nicht anders. Das ist,
kann man ja trotzdem kritisieren, auch wenn es allgemein so ist.
Aber lass es dir von einem alten, weisen Mann gesagt sein. Von nichts dir? Ist so alt wie die Überschrift von jetzt. Die stinkt morgen schon nach Fisch. Ist so. Punkt.
Ich habe auch mal gehört, nicht ärgern, nur wundern. Dann machen wir das einfach an dieser Stelle. Tippspiel. Wir haben beide 12 richtige Tipps. Das bedeutet also, insgesamt kriegen wir beide einen Punkt. Du hast den Ausgleich noch geschafft. Damit führe ich insgesamt 2-1. Muss aber sagen, also beide mit 12 richtigen Tipps ist... Also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber letztes Jahr war ich da deutlich schlechter. Ja, da hatte ich, glaube ich, so 5-6 Tipps.
Du wächst in diesen Sport herein, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal betonen. Ich würde gerne, und das meine ich ernst, ich würde gerne mal, dass wir bei RAN tatsächlich ein Raiderspiel übertragen. Denn da sind so viele Sachen, über die man sprechen muss, über die man sprechen müsste. Denn meiner Meinung nach haben es die Saints tatsächlich auch durch unkreatives Defensive Calling verkackt. Ich habe mir gestern Nacht also das Spiel angeguckt und habe trotz meiner Lesebrille, die nicht da war, versucht Notizen zu machen. Das habe ich in Form von Strichen gemacht. Ja, die Brille war im Auto. Ich hatte jetzt aber keine Lust runterzulaufen, bevor Mike jetzt fragt, wo halt denn die Brille, Mutter, wissen will, weil ich sehe Mike schon gesagt. Losgehen, so ein Brillenband für mich kaufen. Soweit ist es noch nicht.
Oh, das wäre geil.
Ich hatte nur die Brille im Auto. So. Und was mich wirklich beeindruckt hat, und das muss ich jetzt mal als, nicht weil ich sowieso bekennender Gruden-Coach-Fan bin und weil ich sowieso irgendwie alles von den Raiders habe, was es gibt, inklusive Topflappen, das, was sie gemacht haben, war extrem schlau. Du weißt, du kriegst Druck und dann baust du halt ein bisschen um. So ein Tight End, das wissen wir von Gronkowski, der steht manchmal als Slot Receiver da und manchmal, und das ist in den meisten Fällen so, an der O-Line, so klassisch Tight End. Jetzt allerdings würde ich ganz gerne mal meine Strichliste mit euch auswerten. Der stand, also Waller, stand 12-mal als Slot Receiver da, kennen wir von Gronkowski, 17-mal als Tight End, 9-mal als Right Receiver und 1-mal im Backfield, das im dritten Viertel. So, und dann kommt die berühmte Goal-Line-Situation. So, die Raiders müssen den Ball da irgendwie reinkriegen. 2-mal schaffen sie es nicht. Fullback vorne weg, knallt, klassisch, wie ich vorhin beschrieben habe, die Schneewälze, räumt alles aus dem Weg, klappt aber nicht. So, jetzt kommt der dritte Spielzug. Und Waller blockt so sauber an, und an ist das wichtige Wort, schießt den aber richtig nach hinten und löst sich in einer Perfektion, sowas habe ich noch nie gesehen, geht kurz nach außen, kriegt den Ball serviert. Das ist so das Ding, die haben einen Spieler wie ein Schweizer Taschenmesser benutzt für alles. Und das hat tatsächlich, darauf hatten die Saints keine Antwort. Und deswegen, das macht mir extrem Spaß. Also sowas zu sehen, wie du agierst, wie du reagierst, da waren die Saints im Kopf zu langsam.
Ja, letzte Saison schon haben halt viele bei den Titans über Kittle und Kelce gesprochen, aber man darf nicht vergessen, Darren Waller, der hat ja auch eine ganz bewegende Geschichte, auch der war letzte Saison schon einer der besten Titans. Und jetzt, am Anfang der neuen Saison, schlägt er wieder voll ein. Ich finde auch, darf man ruhig ein bisschen Liebe da lassen. Ist ist ein krasser Spieler mit einer krassen Geschichte und dem gönne ich das auf jeden Fall. Ich würde abschließend zum Spieltag noch etwas sagen, was, glaube ich, uns allen überhaupt nicht gefällt, um nicht zu sagen missfällt. Die Verletzungsrate. Also es ist ja immer ein bisschen schlimm in der NFL, wie schnell sich Spieler verletzen. Wahrscheinlich in diesem Jahr mit der mangelnden Vorbereitung ein noch größerer Faktor. Es ist wirklich brutal, wie viele Kreuzbänder reißen oder Spieler sich an der Schulter verletzen. Ich möchte nur mal ein paar prominente Namen durchgehen, was viele Teams jetzt auch hart treffen wird. Nennen wir die Denver Broncos. Drew Lock ist verletzt, wird wahrscheinlich ein paar Wochen ausfallen. Noch schlimmer, Cortland Sutton, der Wide Receiver, haben sie 2018 in der zweiten Runde gedraftet, der Go-To-Guy vielleicht und der Partner in Crime von Jerry Jeudy hat sich auch das Kreuzband gerissen, fällt auch die gesamte
Season damit aus. Das ist richtig schmerzhaft.
Für die Broncos fatal, also es ist wirklich super, super schlimm, dass sie diesen Spieler verlieren. Saquon Barkley von den Giants, Kreuzbandriss, fällt auch aus, auch bitter, weil der ja erst aus einer langen Verletzung zurückkam. Da haben viele gesagt, jetzt dieses Jahr kann er endlich zeigen, wie gut es ist. Kein Wunder, wenn du quasi ohne O-Line spielst, aber ja, hat das Kreuzband auch gerissen. Bei den Seahawks hat sich Nickel Corner Marquise Player auch verletzt. Auch der hat eine Knieverletzung, fällt auch aus. Noch schlimmer, Bruce Irvin hat sich auch das Kreuzband gerissen, fällt also auch aus. Ein Linebacker, der den Seahawks fehlen wird. Solomon Thomas von den 49ers auch verletzt, auch mit Kreuzbandriss übrigens. Bosa von den 49ers auch verletzt, auch Kreuzbandriss. Das ist ja unfassbar. Also ich denke mir das nicht aus, aber die 49ers sind extrem gebeutelt, was die Verletzung angeht. Und das macht einfach keinen Spaß. Also du willst natürlich die Besten der Besten spielen sehen. Und wenn du dann pro Woche liest, dass sich 5 Leute das Kreuzband reißen, ist das einfach nur belastend.
Es ist belastend und da musst du natürlich Ersatz finden. Und dazu haben wir auch gleich eine Sprachnachricht. Pass mal auf.
Moinsinger Carsten, Moinsinger Mike, Janni hier. Und zwar ist ja Devonta Freeman noch Free Agent und jetzt, nachdem sich Barkley verletzt hat, denkt ihr, es wäre sinnvoll von den Giants, ihn zu verpflichten?
Ja, definitiv. Also, Danny Jones, ja, das kann was werden auf lange Sicht. Das wird ein guter, außer Frage. Aber der braucht
außer Running Frage, würde ich nicht sagen.
Der braucht einen Running Back.
Das stimmt.
Und natürlich ist, wenn wir jetzt alleine von der Athletik her, vom Laufstil her, von allem her das Ganze mal vergleichen, ist das, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist so, als würdest du Beast Mode mit Mike Stiefelhagen vergleichen. Also der eine ist halt richtig groß und der andere ist nur schnell. So, und das war jetzt ein Kompliment. Und das wird passen. Du musst aber das Playbook da natürlich definitiv ein bisschen adaptieren. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt Freeman, der ist zwar gefühlt dreimal so schwer und viermal so breit, aber der macht auch den Schnellen über außen und der tanzt sie alle aus. Das ist nicht sein Stil. Das ist nicht sein Stil. Der nimmt auch gerne mal einen Hit hin. Das musst dir bewusst sein, da musst du ein bisschen adaptieren. Aber das wäre eine adäquate Lösung. Denn ohne Laufspiel, ohne einen richtigen Powerback, so ein richtiges Viech, was der wirklich 80, 90 Yards pro Spiel garantiert, hast du bei den Giants ein Problem. Da müssen wir offen drüber sprechen.
Zunächst mal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Janni Banani, auch ein sehr, sehr treuer Pillenhörer. Danke für die Audionachricht und dann zu den Giants. Ja, brauchen sie auf jeden Fall, aber da muss das Angebot echt lukrativ sein, weil welcher Running Back hat denn jetzt Bock, sich da hinzustellen, wo du eh alle 2 Sekunden von irgendwem vergenusswurzelt wirst? Also ja, sie brauchen jemanden, das ist ein Schlag ins Kontor, dass Barkley jetzt ausfallen wird. Ich bin aber ganz ehrlich, ich sehe für die Saison beider New Yorker Mannschaften, schwarz ist vielleicht ein bisschen hart, aber wenn du siehst, wie andere Mannschaften auch in der Division spielen, vor allem bei den Jets, dann wird das sehr, sehr schwer. Aber wir können ja so ein bisschen jetzt in Richtung zweiten Spieltag gehen. Wir nehmen ja heute jetzt
die Überleitung, pass auf, Achtung, mach doch die Überleitung des Todes, pass auf. Und wenn wir schon bei der Division der Jets sind, dann lass uns doch einfach mal gleich über die Diggity Dolphins sprechen, denn die müssen Donnerstag Nacht ran, die dürfen Donnerstag Nacht ran, und zwar gegen die Miggity Miezekatzen, also Mikes Team sozusagen, aus Jacksonville.
Finde ich ein sehr interessantes Spiel. Die Dolphins stehen 0-2, die müssen jetzt langsam. Und die Jaguars stehen für einige überraschend 1-1, weil sie das zweite Spiel gegen die Titans auch nur knapp verloren haben. Finde ich eigentlich, also es klingt vielleicht seltsam, aber finde ich eigentlich ein geiles Spiel.
Und dazu haben wir eine Sprachnachricht. Also eigentlich nicht zu diesem Spiel direkt, sondern zu dem, was ja rein theoretisch Minshew geblüht hätte, nämlich Trevor Lawrence. Warte mal kurz.
Guten Morgen, lieber Carsten, lieber Mike und beste Grüße aus Magdeburg. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ob Trevor Lawrence im Draft 2021 immer noch der Nummer 1 Pick sein wird, wenn entweder die New York Jets, weil sie die New York Jets sind, oder die New York Giants, weil sie ja leider Saquon Barkley verloren haben, als erstes picken dürfen. Also sollten die Jets Sam Darnold oder die New York Giants Daniel Jones ersetzen? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Macht weiter so, geiler Podcast. Tschüss.
Ja, was unser Kollege hier jetzt mit seiner Sprachnachricht vergessen hat, ist etatmäßig der Plan hinter den Kulissen bei den Jacksonville Jaguars ist immer noch Trevor Lawrence. Das dürfen wir nicht vergessen, denn die sind in einem Voll-Rebuild. Und so ein Trevor Lawrence ist natürlich gefühlt 40 bis 60, 80 Zentimeter größer als Minshew, hat einen besseren Arm und. Der hat aber wahrscheinlich nicht diesen Willen, den hat Minshew. Und Minshew ist für mich momentan mein persönlicher Lieblingsspieler. Ich bin nie so ein Bandwagon-Fan gewesen. Ich bin Dolphins-Fan seit Marino und dann habe ich das Tal der Tränen, also für viele ist es ein Tal, für mich war es ein Kontinent. Also das war viel zu groß, dann kam irgendwann mal ein Berg, da ging es angeblich wieder hoch. Da stehe ich immer noch am Anstieg und sage mir, das glaube ich noch nicht. Mal gucken. Trotzdem finde ich die Jacksonville Jaguars sehr, sehr faszinierend. Also viele haben gesagt, sie tanken. Würde bedeuten, Trevor Lawrence. Jetzt allerdings kommen so Teams um die Ecke, auf die man vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also die Giants zum Beispiel. Ob die jetzt Jones ersetzen, weiß ich nicht. Wenn du einen Trevor Lawrence kriegst, ja. Die Jets, ja, also die haben damals gesagt, hier, Darnold ist die geilste Katze. Das ist jetzt auch schon nicht ein Jahr her, sondern schon ein bisschen länger. Und das wird jetzt auch langsam schwierig für den Jungen. Aber unter Adam Gase, weiß ich nicht. So. Und jetzt kommen wir zu den Teams, die dahinter rein theoretisch in der Draft irgendwann kommen werden. Also die Jaguars werden irgendwo um die 10 rumpicken, 7 rumpicken. Wenn du da tatsächlich den noch kriegen könntest, weil sich die anderen entscheiden, wäre das für die Jacksonville Jaguars vielleicht tatsächlich eine Alternative, eine gute Lösung. Die Dolphins haben sich entschieden, insofern die fallen schon mal raus, auch wenn wir dieses Jahr auch irgendwo bei 10 picken werden, das wird nicht besser. So, und diese beiden Teams treten Donnerstag gern gegeneinander an, Donnerstagnacht. Und ich weiß, dass Mike schon wahrscheinlich am Freitagmorgen mir gleich wieder eine WhatsApp schreibt, denn ich glaube, die Dolphins werden wieder verlieren.
Ich finde es so geil, dass du immer sagst, Kaffeesatzleserei ist nicht deins und jetzt prediktest du einfach von jedem Team, wann es picken wird. Ja. Erstmal vielen lieben Dank für die Audionachricht. Ich finde, das sind, also nicht böse nehmen, aber das sind so Fragen, was mit Lawrence passiert und welches Team ihn picken würde. Ich glaube, darüber denkt gerade gar kein Team so richtig nach. Ich weiß noch gar nicht, ob die Jaguars das wirklich so als ihren Geheimplan haben. Wenn Minshew jetzt das Mega-Jahr spielt, vielleicht sind sie
auch zufrieden mit dem. Das Team nicht, aber der General Manager ist im, warte mal, überleg mal, wie viele Picks die nächstes Jahr haben. Die haben in den ersten zwei Runden 4 Stück. Ja, wenn Minshew
die geilste Katze auf dem Planeten ist, dann brauchst du auch keinen Lawrence. Deswegen lass doch erstmal diese Season hier genießen und mal gucken, was passiert. Also, dass Lawrence ein riesen Quarterback ist, ist keine Frage. Aber ich glaube, dass man erstmal abwarten muss, was mit den Giants und den Jets und den Jaguars und so weiter passiert. Deswegen verstehe ich schon die Frage, weil wahrscheinlich ist er sogar Fan von einem der Teams und hofft darauf, aber ich will jetzt nicht sagen, wenn die Giants das den ersten Pick bekommen, werden sie dann Jones ersetzen. Ich weiß nicht, wie Jones die Saison noch spielen wird, deswegen wäre das für mich echt zu spekulativ. Ja, dass Lawrence mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste Pick wird, fast egal, was für ein Need das Team hat, ist klar, weil es halt ein Riesenspieler ist. Beim Rest würde ich mich tatsächlich noch zurückhalten. Aufs Spiel jetzt bezogen, Dolphins, Jaguars, glaube ich, um auch in deine Richtung zu gehen, ich glaube, du hast wieder Unrecht. Ich habe beim letzten Mal zwar schon auf die Dolphins getippt und lag daneben, also, ne? Aber ich glaube, die können doch nicht 0-3 gehen, Carsten. Dann nimmst du doch keinen Podcast mehr mit mir auf. Wenn du deine Dolphins, die du, wo du sagst, Blowout gegen jedes Team schaffen, die können doch jetzt nicht 0-3 gegen die Jaguars?
Naja, also sagen wir es mal so, statistisch gesehen, und da hole ich jetzt wieder den Roman Motzkos aka Tine Wittler raus, 0,2%, während es dann noch, wenn du dann rein theoretisch Spiel 4 auch noch verlierst, Playoffs. 2%, während es, wenn du 0-3 stehst. 2% zu 98% ist auch schon scheiße.
Also aber lass uns doch mal schauen. Die Dolphins haben im ersten Spiel wirklich enttäuscht gegen die Patriots. Ja. Im zweiten Spiel haben sie sich gegen starke Bills gar nicht so doof gemacht. Das ist doch ein Trend. Jetzt kommen die Jaguars, die sind auch nicht schlecht. Die sind besser, als viele gedacht haben, weil du hast es niedergeschrieben, Helden aus der zweiten Reihe, wie ich finde, ein sehr schöner Vergleich. Ein Team, was miteinander spielen muss, weil es da keinen nicht den großen Star gibt, sondern jeder auf die überragende Leistung des Nebenmanns angewiesen ist, um eben ja, wettbewerbsfähig zu sein, die raufen sich zusammen. Das wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube und denke und hoffe aber, dass die Dolphins sich einfach ihrer Lage jetzt bewusst werden. Die müssen gewinnen. 0-3 ist keine Option. Ganz egal, die haben ja schon einen halben Rebuild hinter sich. Die müssen jetzt wirklich punkten und ich glaube, das passiert, weil ich aber keine Lust habe, hier nächste Woche oder am Freitag mit dir zu sitzen und dann einen traurigen Delfin als Partner zu haben, weil sie sagen 0-3 und eigentlich wollten wir in die Playoffs.
Dolphins gewinnen. Dann spiele ich Flipper einfach auf 33 Umdrehungen ab. Dann klingt das so.
Du sagst Jaguars, ich sag Dolphins.
Ich weiß es noch nicht, denn ich muss jetzt gerade, jetzt verändert sich gerade mein Tipp. Jetzt, in diesem Moment, just damit. Denn ich glaube ja so an Omen. Und immer wenn ich getippt habe und ich war fest von etwas überzeugt und in dem Moment guckt mich Bernie Buchfink an, dann ging das anders aus.
Kannst du nicht zugeben, dass meine feurige Rede dich einfach überzeugt hat?
Ja, das war sehr viel Liebe. Also ja, ich weiß nicht,
Feuer für die Dolphins.
Ich weiß, was heute mit uns so, haben wir die Garagenschlüssel verloren, wo ist der Bus? Also fehlt mir ein bisschen.
Buff. Kommt noch, wir haben noch ein paar Sparnachrichten. Tut. Egal, also es wird ein geiles Spiel, es wird ein enges Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein High-Scoring-Game wird. Wäre ich mir noch unsicher. Ich glaube aber, dass die Dolphins knapp gewinnen werden.
Also ich bin, pass auf, ich bin ja immer für so alles, also ja, so, ne? Also kann man machen und ja, und lassen wir offen drüber sprechen. Mir hat, also ich will, doch, ich hole jetzt den Bus raus. So, Karl war neu, Achtung, der Bus kommt. Hump, hump. So, Josh Allen, ja, seines Zeichens immer noch Quarterback, vergenusswurzelt, erniedrigt, mit voller Wucht, ein Linebacker. Kannst du nicht machen. Das ist ein Bild mit mehr Aussagekraft als alles andere. Ich habe ein bisschen Angst, und das meine ich echt ernst, dass diese Härte, dieses knappe Spiel, was die Jacksonville Jaguars letzte Woche abgeliefert haben, dass denen das zu viel Aufwind gibt. Dass die mit zu viel breiter Brust und mit zu viel Motivation an die Sache rangehen. Und dann wird das eine ganz harte Nummer. Ich glaube aber, und das meine ich jetzt ernst, die Dolphins haben eine reelle Chance. Aber, und deswegen bleibe ich dabei, mein Fanherz sagt, na klar, wir gewinnen 87-0. Mein Football-Experten-Kolumnist-Podcaster-RAN-NFL-Kommentator-Gehirn sagt, Diggi, bist du eigentlich doof? Tipp mal auf die es wirklich rein theoretisch mit Rückenwind schaffen können. Und das sind in dem Moment die Jacksonville Jaguars. Deswegen tippe ich jetzt auf die Punkt.
Tipp auf die Jacksonville Jaguars.
Da muss Carsten. Mich Bernie Buchfink jetzt gar nicht. Der guckt mich jetzt echt vorwurfsvoll an.
Ich bin Team Bernie, verstehe ich. Weil die Dolphins werden das machen. Dann wirst du dich ärgern, dass du gegen dein Team getippt hast. Und das
gegen
der
Bernie.
Befreiungsschlag. Ja, genau, eben.
Und wir sprachen drüber, was der mit meiner Scheibe gemacht hat. Gekackt hat er.
So, Leute da draußen, wir werden natürlich den restlichen Spieltag auch in Ruhe dann tippen. Dann am Freitag, es gibt einen Spielkasten, das wird der absolute Burner. Chiefs gegen Ravens, auf das freue ich mich jetzt schon, das wird ein ultimatives Spiel. Tippen wir dann in aller Ruhe am Freitag. Haben wir vielleicht noch Sprachnachrichten, die wir...
Wir haben noch Sprachnachrichten. Ja, komm,
der Bus ist doch gerade rausgeholt worden.
Ja, der Bus fährt immer, fährt langsam raus, das ist schon ein älterer Bus. Oh, die ist lang, 56 Sekunden. Das ist aber auch ein küssendes Pärchen. Also ein küssendes Pärchen darf das, oder?
Ja, doch, doch.
Ganz also, wirklich romantisches Bild. Also im Hintergrund, das muss vor Corona sein, Menschenmengen, aber um die rum, die stehen vor einer Kirche. Sie hat einen schönen roten Rock an. Süßes Bild, muss ich jetzt echt mal sagen. Gefällt mir. Sowas mag ich als Kontaktinfo. Keine Ahnung, wie die heißen, aber wir hören da jetzt mal rein.
Moinsen Mike, moinsen Carsten. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar ist mir das letztens beim Spieltag mal durch den Kopf gegangen. Ist es schon mal passiert oder was wäre, wenn? Theoretisch jetzt sage ich mal, Edwards-Hilaire zum Touchdown läuft, Hill holt ihn ein und die laufen, sag ich mal, mit. Der eine hält den Ball an der anderen Seite und der andere an der anderen Seite am Ball fest. Und wenn die beide gleichzeitig über die Linie laufen, heißt es dann, es haben beide einen Touchdown gefangen oder so oder erlaufen oder. Zählt es dann, wer als erstes mit dem Fuß drin war oder wie? Gab es das schon mal? Würde mich mal interessieren. Ja, macht so weiter. Geiler Podcast und liebe Grüße aus Leipzig. Mach's gut, euer Max.
Der Max aus Leipzig, ich drehe durch, nicht wahr? So, schöne Stadt. Schöne Stadt Leipzig.
Sehr schöne Stadt Leipzig,
mache ich
sehr, sehr gerne.
War ich regelmäßig auf der Porsche-Teststrecke damals, als ich für Porsche fahren durfte. Ich mag die Stadt, ja. Finde ich schön.
Ich war zu meiner Studentenzeit häufig da, weil ein guter Freund dort studiert hat. Und ja, kann ich nur empfehlen. Leipzig macht Spaß.
Leipzig macht Spaß. So.
Zur Frage. Egal, was du
Leipziger
nimmst.
Leipziger allerlei, auch lecker.
Wenn zwei Spieler, also ich sag mal so, wenn das eintreten wird, dann werde ich dir diese Frage beantworten.
Ich kann die Frage beantworten, tatsächlich. Sind wir wieder bei der alte Mann und das Meer. Und Meer mit M-E-H-R. Also, es gab tatsächlich in den 70ern mal die Situation, tatsächlich bei meinen Dolphins. Da haben wir sehr effektiv das Laufspiel benutzt, weil wir nicht gut werfen konnten. Und das war so ein nimm du ihn, ich habe sicher Pass. Der ging Richtung Endzone, ist allerdings nicht in der Endzone gefangen worden. Aber statistisch, und da sind wir nämlich genau zu dem Punkt, also es waren vier Hände an dem Ball dran und zwei Dolphinspieler gingen gleichzeitig zu Boden. Dieser Catch wurde gewertet an den, der als erstes die Hände dran hatte. So wird das statistisch auch gehandhabt, so wurde das statistisch gehandhabt. Ich glaube nicht, und das meine ich ernst, also wenn jetzt zum Beispiel Tyreek Hill, ja, der ist schnell, ich weiß, aber warum sollte jetzt Edwards-Helaire, rein theoretisch, der den Ball in klassischer Halte, also in der Armbeuge hat, warum sollte der den Ball raushalten und dann fest Hill drauf? Stell dir mal vor, das würde passieren Und dann fällt er aber raus. Das wäre hässlich.
Was passiert eigentlich, wenn ein Kicker ein Field Goal schießen will und das Field Goal stürzt ab und kippt um und der Ball fliegt ins Leere? Ist dann kein Field Goal, obwohl es eigentlich ein Field Goal
frag mal im College. Damit hat Auburn tatsächlich ein mega Upset geschafft. Das Ding war zu kurz und das Special Team war es LSU, war es Alabama, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall war es Auburn, die das geschafft haben. Das Ding war zu kurz und keiner hatte den armen Typen auf dem Zettel, der da hinten eigentlich dumm rumsteht normalerweise. Der steht bei so extrem langen Fieldgoals dumm rum und meistens geht das Ding rechts, links oder wo auch immer vorbei und dann ist gut. Der war aber zu kurz, kam runter, der Typ hat ihn genommen und ist losgelaufen. Und ich glaube, erst nach 30 Yards hat das Special Teams, der, ich muss das gleich mal, also das ist der größte Auburn-Erfolg, den findet ihr, wenn ihr Auburn-Fieldgoal-Return eingibt, dann findet ihr das. Das kann ja Mike jetzt mal eben schnell machen. Du bist ja Multitasking. Guck mal eben nach, wer das war. Sonst rede ich hier Quatsch. Und der Typ von Auburn läuft los und nach knapp 20 Yards registriert der Gegner erst. Warte mal, da ist einer mit dem Ball unterwegs. Danach waren gefühlt 100.000 auf dem Rasen, weil tatsächlich Auburn dadurch gewonnen hat. Kann man mal machen. Also ist der Kick zu kurz, Mike, dann geht das. Macht er Bouncy, Bouncy nach rechts oder links vom Tor weg, dann geht's nicht.
Chris Davis.
So hieß er?
Ja, Chris Davis, Captain and Cornerback for Auburn, returned the missed field goal by Adam Griffith for 109 Yards.
Gegen wen?
Gegen Alabama.
Ah, siehst du weit, das war ein Upset.
Yes.
Ja. Stark. Der Iron Bowl. So, mein Kopf, warum merke ich mir sowas? Aber ich weiß nicht, wo meine Brille liegt.
Bitte mehr Fragen.
Merkst du den Fehler? Ich weiß nicht, wo mein Haustürschlüssel liegt oder meine Brille liegt, aber ich weiß sowas noch.
Deswegen mag ich dich doch.
Ich habe echt ein Problem. Ich muss mal irgendwie die Festplatte oben bei mir umprogrammieren.
Nee, das passt schon so.
Was haben wir noch? Ich drück nochmal drauf und guck mir das nächste Bild an. Oh, das mache ich auch. Da macht jemand einen Hacker Yoga im...
Ein Hacker?
Springt der? Ja, sieht aus wie Hacker, aber der geiles Bild. Der ist mit den Knien in der Luft. Oder bist du mit den Knien im Wasser? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls Meer, Wasser, Schattenriss, sehr schönes Foto. So.
Bischof immer noch im goldenen Bann badet. Eine kurze Frage, und zwar hat ja unser Deutscher Jacob Johnson gestern einen Touchdown gemacht, wie ich finde auch keinen schlechten, schönes Route Running und schönes Konzept tatsächlich dahinter. Eine Frage dazu ist, er kriegt ja Mindestlohn, ne? Sagt er ja, er kriegt Mindestlohn, das was halt ein Second-Year-Player bekommt. Meint ihr, er hat einen Boni drin, falls er Touchdowns macht? Und wenn ja, kann man das irgendwie herausfinden? Wäre ihm ja zu gönnen, dem alten Schwaben.
Gib einfach mal ein, Kollege Schnürschuh aus Limburg. Contracts NFL, da kannst du dir alle Contracts, die sind ganz offen geführt, wie viel Boni kriegst du wofür, kannst du nachgucken. Und tatsächlich, wenn du Mindestlöhne bekommst, dann ist es tatsächlich so, dass du natürlich über Bonis das abgenerierst und der wird schon einiges bekommen haben.
Ich finde es so geil, dass er sagt, ich bin aus Limburg und dann erstmal das Lachen anfängt. Also scheint Limburg echt ein lustiger Ort.
Ja, weil er weiß ja, ich war ja regelmäßig in Limburg. Ich habe da ja einen sehr guten Freund, der auch Ecke mit Vornamen heißt, aber nicht Dommisch mit Nachnamen, sondern Hüftgold. Und Limburg ist schön, aber gut, also dieser Bischof, der hat echt eine Laterne. Übrigens, ich weiß nicht, ob wir es wussten, aber darüber müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Ich habe nämlich gerade jetzt hier ein Newsflash bekommen von der NFL. Festhalten. Kyle Shanahan, Pete Carroll, Vic Fangio und wahrscheinlich auch Gruden und Bill Belichick haben ein Problem.
Sie müssen, also insgesamt lautet die Strafe, über $1 Million müssen bezahlt werden. Unter anderem die Coaches, aber auch die Teams, weil sie die Maskenpflicht verletzt haben.
Genau, sie haben, und jetzt ist es offiziell, da wird auch kein Einspruch eingelegt, da zum Beispiel auch Gruden, der 57-Jährige, ja an Corona schon erkrankt war, doppelt und dreifach. Also die Maskenpflicht haben sie verletzt, sie haben sie nicht aufgehabt. Und Gruden schreibt gerade, ich bin sensibilisiert und ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss Spielzüge ansagen und ich will in diesen Situationen kommunizieren und durch die Maske ist das mit dem Funkgerät einfach nicht deutlich zu verstehen. Gebe ich ihm recht, aber trotzdem, Regeln sind die Regeln und er hat die Regeln gebrochen. So.
Und wenn es andere Coaches hinbekommen, wird er es wohl auch hinbekommen.
Ja gut, Andy Reid sagt einfach, es ist Nebel, aber...
Oder du ziehst ja so eine Haube an, das ist auch okay.
Ich habe einen Typen auf dem Flughafen gesehen. Ich wollte ein Foto machen. Der hat das aber gemerkt, dass ich ein Foto machen wollte. Sowas hab
Frechheit.
Nee, ja, ehrlich, damit wäre ich bei also die Pillen-Army hätte mich gefeiert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Kannst du dich an diese Filme so Outbreak und so erinnern, wo Virologen dann diese Vollkörperanzüge in Gelb anhaben und diese Helme aufhaben?
Sah das so aus?
Nein, diese Helme. Die mit dem Schlauch nach hinten, ne?
Ja.
Ich stehe an der Sicherheitskontrolle und dieses Geschlängel und stehe plötzlich parallel neben einem Typen. Ich habe auf meinem Telefon irgendwie kurz nochmal NFL-News, weil ich ja auf dem Weg zur RAN war, gelesen. Gucke, weil ich mich das völlig irritiert, weil ich einen Schlauch sehe. Da steht ein Typ, ein Geschäftsmann, kein Asiate, also nicht dieses jetzt klassisch Klischee, die sind ja auch manchmal irgendwie mit so blauen Anzügen unterwegs. Der sprach Deutsch. Der hatte tatsächlich hinten am Gürtel von 3M, ein so ein Filtersystem, daran einen Schlauch und diesen Outbreak-Helm auf.
Ja, hättest du mal ein Foto gemacht.
Ich wollte ein Foto machen, das ging aber nicht. Weil natürlich ging seine Schlange in die andere Richtung, weil wir ja parallel standen. Ich in die eine Richtung, er in die andere. Es hat mich so geärgert, weil ich habe wirklich gedacht, Alter, jetzt bist du drüber. Jetzt, also vor allem, da war tatsächlich das Andy Reid-Problem. Der hatte seine AirPods drin und wollte telefonieren.
Das klingt echt nach einer bitteren Situation.
Es war die abstruseste Situation, weil dadurch, dass die AirPods natürlich im Ohr drin sind, musste er richtig laut sprechen. Dadurch beschlug diese Scheibe, ich musste an Andy Reid denken. Und ich kann dir also sagen, dass auf seiner Baustelle, wahrscheinlich die Baustelle zu Hause, dass da nicht alles rund läuft. Also das wussten, glaube ich, auch gefühlt alle 100 Leute im Umkreis. Der hat gebrüllt. Und da kann ich natürlich jetzt Gruden, deswegen diese kurze Anekdote, verstehen. Du, durch so ein Ding, wenn ich eine Maske aufhabe und ich telefoniere, die Leute verstehen mich auch mal nicht.
Ja, aber frag mich mal, also wenn du bei der DTM rumläufst und es sind irgendwie 35 Grad ein Spa und du mit René Rasti Eau Rouge hochlaufen willst mit Masken und Fragen stellen willst, dann kann das auch ein bisschen anstrengend werden, ist halt so.
Vor allem Eau Rouge ist eine echt, also kenne ich ja vom Trackwalk, das ist eine hässliche Steigung, da bist du, das
geht in die Beine. Überhaupt. Also ich bin auch froh, sollte diese Maskenpflicht in Corona irgendwann vorbei sein, man kann wieder normale Interviews führen, wird das eine Erleichterung.
So. Erleichterung, wir haben natürlich noch zwei, drei andere Fragen und zwar, warte kurz, habe ich hier, ich habe noch eine, warte, ich drück drauf.
Hau ne? raus.
Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Michael. Nach dem zweiten Spieltag und den unzähligen Verletzungen stellt sich für mich die Frage, müssen einige Strengths- und Condition-Coaches um ihren Job bangen oder war das einfach nur Pech?
Naja, es gibt solche und solche Situationen. Also wir alle kennen ja unseren regelmäßigen Countdown-Show-Gast und Mike Tekler, Kasimir Dybali. Wir alle kennen Chris Isiala zum Beispiel. Die bereiten sich natürlich intensiv darauf vor, weil sie hoffen, dass sie irgendwie jetzt doch noch einen Anruf kriegen. Die Jungs fangen, wenn wir bei Social Media gucken, im Sommer an, im Frühjahr an. Die sind regelmäßig im Gym. Es gibt aber auch einige Spieler, die musst du wirklich dazu zwingen, was zu tun. Und dadurch, dass die Vorbereitungszeit so kurz ausgefallen ist, kannst du einem Strength and Conditioning Coach keinen Vorwurf machen, wenn der in 14 Tagen und ein bisschen Trainingseinheiten irgendwie dich fit machen soll für die Saison. Es fehlt halt die Preseason und es fehlt halt die OTAs und es fehlt eigentlich all das, was normalerweise im Sommer stattfindet. Und das merkst du. Denn der Körper muss sich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, auf die Fresse zu kriegen. Das klingt jetzt bescheuert, aber nach Corona bei den schwarzen Big Wolves habe ich gedacht, oh Mensch, also so, ich renne regelmäßig ins Gym, das machen wir jetzt genauso weiter. Erste Trainingseinheit, die Jungs sind regelmäßig, also die haben sich das regelmäßig durch den Kopf gehen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, da haben einige gekotzt, aber es haben einige gekotzt. Und beim Tacklen, das sah aus, als hätten die das noch nie gemacht. Und das sind jetzt keine NFL-Profis, aber das sind auch keine Nasebohrer. Die wissen also auch schon, was sie tun. Was ich damit sagen will, ist, natürlich musst du dich erstmal wieder an deinen Sport ran gewöhnen. Natürlich musst du erstmal wieder eine gewisse Routine kriegen. Und wenn das nicht stattfindet, dann musst du dem Trainer keinen Vorwurf machen, sondern dann musst du der Situation den Vorwurf machen. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt einige sitzen und sagen, oh, bis gestern war ich noch hier, mal gucken, wie lange ich noch hier sein darf. Nein, Quatsch.
Also mangelnde Vorbereitung auf jeden Fall. Bei Verletzungen ist auch immer eine gewisse Rolle einfach das Pech. Also wenn du siehst, wie Nick Bosa sich das Kreuzband reißt, das war auch einfach nur maximal bitter. Wird vom Jets-Spieler geschubst in die Meute rein. Der fällt dann, oder das Knie springt oder flackt einmal so rum, dann ist schon vorbei. Also so und so, aber ich glaube auch, dass, das ist ja logisch, umso weniger du dich auf was vorbereitest, desto höher ist das Risiko, dass du was tust. Und so wird es einfach in diesem Fall sein. Und es ist halt extrem bitter. Vor allem, es sind ja keine kleinen Wehwehchen oder Verletzungen, die du ein, zwei Wochen ausstehen kannst, sondern es sind ja Kreuzbandrisse. Das ist ja mit die schlimmste Verletzung. Und ich kann es auch nur wiederholen und sagen, es ist sehr, sehr traurig und bitter, weil du die Stars natürlich eigentlich spielen lassen möchtest. Aber als Team musst du jetzt leider damit umgehen. Und ich wünsche natürlich allen, die sich verletzt haben, eine schnelle Genesung, weil ich würde schon gerne nochmal einen Saquon Barkley oder auch einen Cortland Sutton fit und gesund auf dem Platz sehen oder Nick Bosa. Das wird nur dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden.
Das wird dieses Jahr nichts mehr werden, definitiv. Also bei Bosa doppelt und dreifach hart. Ein Defensive Rookie des Jahres, das ersetzt du nicht so eben. Und für ihn ist es natürlich doppelt und dreifach übel, weil der hat losgelegt wie die Feuerwehr. DeForest Buckner abgegeben aus Sicht der 49ers, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja genug. Das ist ein doppelter Schlag ins Kontor. Und wie gesagt, das Spiel gegen die Jets war verletzungsintensiv aus Sicht der 49ers. Da kannst du jetzt nur hoffen, dass da doch schneller zum Beispiel auch ein Jimmy G wieder da ist und so weiter und so fort. Und das ist keine bleibenden, und das meine ich ernst. Also du kannst natürlich ja sagen, okay, pass auf, Verletzung, gib mir, ne, Coach, das geht schon, ich lass mir eine Spritze geben, das geht. Aber das wissen wir alle. Wenn Schmerzen da sind und du spritzt sie dir weg, das wird ja nicht besser. So, deswegen muss man hoffen, dass die relativ schnell wieder bei 100% sind. Und dann kann es losgehen. Also wir werden mit dem Spieltag tippen, mit dem kompletten, ich sag mal so, epischen Ausufern von dem, was wir sonst machen, nämlich über jedes Spiel in der Tiefe reden, uns gegenseitig nochmal vor den Bus werfen und so richtig bepöbeln, so à la Sommerhaus der Stars. So mit,
oh, ich freu mich.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin am Freitag, denn das war jetzt sozusagen unser Quickie. Und wenn wir auf die Zeit gucken, ist das schon wieder, das ist schon wieder so ein romantischer Roman-Quickie. Also der ist schon wieder lang.
Wir können es einfach lang. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns am Freitag, wenn ihr möchtet, und genießt das Spiel der Dolphins gegen die Jaguars. Ich glaube, das wird echt ein ganz cooles.
Ja, also Bernie Buchfink sitzt noch immer da, guckt mich immer vorwurfsvoll an, deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf Play. Du Vogel, was willst du? Nur, ich ändere meinen Tipp jetzt nicht.